Predigtext aus Jeremia 31, die Verse 31 bis 34. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihrem Sinn schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das ist ein ganz besonderer Text, den wir gerade gehört haben. Es ist ein Text davon, der davon handelt, dass Gott auch da Zukunft und Hoffnung schenken kann, da wo es menschlich gesehen nichts mehr zu hoffen gibt. Es ist ein Text davon, der davon handelt, nicht wo da, wo wir nur Schwierigkeiten und unüberwindbare Probleme sehen, dass Gott auch dafür immer noch wunderbare Lösungen hat, die alle unsere Vorstellung übersteigen. Und vor allen Dingen ist es ein Text von Gottes unverbrüchlicher Treue, von Gottes Treue zu Menschen, die ihm untreu geworden sind, wieder und wieder. Jesus kannte diesen Text und Jesus hat ihn an einer ganz entscheidenden Stelle zitiert. Wir kommen da gleich drauf zurück. Paulus kannte diesen Text und auch er hat diesen Text zitiert. Und dem Schreiber des Hebräerbriefs war dieser Text aus Jeremia 31 so wichtig, dass er ihn in voller Länge in seinen Brief hinübergenommen hat und ihn da in voller Länge zitiert. Wie ihr seht, es gibt also gute Gründe, warum wir uns gerade mit diesem Text einmal ausführlicher beschäftigen sollten. Von daher der Reihe nach. Es ist ein Text aus dem Buch Jeremia. Dieses Buch Jeremia ist das tatsächlich längste Buch, das wir in der ganzen Bibel haben. Das Buch der Psalmen hat zwar mehr Kapitel, aber von der Zahl der Wörter her, vom Umfang her, ist Jeremia das längste Buch, nicht, das wir in der ganzen Bibel vorfinden. Und ich kann euch sagen, dieses Buch ist wirklich keine leichte Kost. Es ist tatsächlich eine schwere Kost, wenn wir es einmal von Anfang bis Ende durchlesen. Denn dieses Buch, das nimmt uns hinein in eine ganz dramatische Zeit und führt uns ja bis an den Tiefpunkt der Geschichte Israels im Alten Testament. Was war geschehen? Nun, das Reich Israel, das Großreich David und Salomo, war auseinandergebrochen unter den Nachfolgern Salomos in ein Nordreich, in ein Südreich. Und das eigentlich größere Nordreich war schon vor über 100 Jahren untergegangen und vernichtet. Die Assyrer hatten es erobert und komplett vernichtet. Und übrig geblieben war nur noch das kleine Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem aus 2,5 Stämmen. Und auch dieses Reich nicht wäre um ein Haar von der assyrischen Großmacht, der aggressivsten Macht, die es damals in der Region gab, auch vernichtet worden. Wir lesen in der Bibel, nicht, wie das Heer der Assyrer schon vor den Toren Jerusalems stand und die Bevölkerung schon zur Kapitulation auffordert und wie ein verzweifelter König Hiskia sich dann an Gott wendet und tatsächlich in letzter Minute entgeht Jerusalem, entgeht Juda der Katastrophe. Aber trotz dieser wunderbaren Errettung nicht, geht es für Juda nicht gut weiter. Eine neue Bedrohung zieht herauf, nicht die Assyrer als Großmacht werden abgelöst von einer anderen, genauso aggressiven Großmacht in der Region von Babylon, von dem Neubabylonischen Reich. Und eine neue Bedrohung entsteht. Und auch im Inneren sieht es leider gar nicht gut aus. Denn es ist schlicht und einfach so, wir lesen es dann halt eben wieder in den Büchern der Könige, nicht, dass es immer wieder passiert, nicht, dass Israel, dass auch selbst das Südreich Juda daran scheitert, sozusagen das Land zu werden, die Gesellschaft zu werden, die Gott eigentlich haben wollte, die erkennbar anders ist, nicht, als die ganzen Völker drumherum, ein Land, ein Reich, in dem sein Recht beachtet wird. Und so sieht Jeremia sozusagen dann die Katastrophe kommen. Und Jeremia tritt auf sozusagen in der Zeit des Königs Josia, ungefähr 40 Jahre vor dem Ende des Südreichs. Eigentlich war diese Zeit bei Josia nochmal eine Zeit, wo man für einen kleinen Moment den Eindruck hatte, es könnte sich alles zum Guten wenden. Aber auch das war dann eben nur eine Episode. Und so wendet sich Jeremia an den König, an die Priester, an das Volk direkt, um zur Buße aufzurufen, zu sagen, ihr müsst euch ändern. Lasst uns einmal da rein hören. Wir hören aus Jeremia 7 einen Ausschnitt aus der Predigt, die Jeremia für das Volk vor dem Tempel Jerusalems gehalten hat.
Höret des Herrn Wort, ihr alle von Juda, die ihr zu diesen Toren eingeht, den Herrn anzubeten. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, bessert euer Leben und euer Tun, so will ich euch wohnen lassen an diesem Ort. Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, sondern bessert euer Leben und euer Tun, dass ihr recht handelt, einer gegen den anderen und gegen Fremdlinge, Waisen und Witwen keine Gewalt übt und nicht unschuldiges Blut vergießt an diesem Ort und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem eigenen Schaden. So will ich euch immer und ewiglich wohnen lassen an diesem Ort, in dem Lande, das ich euren Vätern gegeben habe.
Ja, ich will euch ewiglich wohnen lassen. Ich habe gute Pläne für euch, sagt Gott durch den Propheten Jeremia. Aber dafür müsst ihr eines tun, bessert euch. Und wir hören, wie Jeremia hier geradezu flehentlich sich an das Volk wendet und sagt, ihr müsst es anders machen. So, und was konkret ist es jetzt, was Jeremia hier von dem Volk verlangt? Nun, es ist gar nicht so, dass es darum geht, dass die Leute noch frommer sein sollten, sondern Unrecht gegenüber Gott ist in einer Gesellschaft immer erkennbar in Unrecht gegenüber den Schwachen der Gesellschaft. Er sagte, hört auf, Unrecht zu tun den Witwen, hört auf, Unrecht zu tun den Waisen, hört auf, Unrecht zu tun den Flüchtlingen, den Migranten. So, und das ist die Botschaft, die Jeremia an dieser Stelle hat. Nicht das müsst ihr ändern. Und hört auch auf, euch anderen Göttern zuzuwenden. Und wenn ihr das tut, nicht, dann wird es gelingen, dann könnt ihr ewig in diesem Land wohnen. Und was passiert? Man hört Jeremia nicht zu. Weder der König, noch die Priester, noch das Volk. Jeremia wird überhört, er wird ignoriert, er wird mundtot gemacht, er wird bedroht, er wird am Ende sogar gekidnappt und weggeschleppt und sozusagen, und so passiert es, dass sogar, als er sich an den König wendet und dem König sozusagen seine Prophezeiungen vorlesen lässt aus seinem Buch, da lesen wir dann, wie der König sich Abschnitt für Abschnitt vorlesen lässt aus diesem Buch des Jeremia und einen Abschnitt nach dem anderen ins Feuer wirft und verbrennt. So war das bei König Joachim. Man will es nicht hören, was Jeremia zu sagen hat. Und wer auf das nicht hört, was Gott zu sagen hat, wer die Kommunikation mit Gott abbricht, das ist dann immer das, was in die Katastrophe führt. Und so auch hier, und so kommt es dann, wie es kommen muss. Nicht? Jeremia kündigt dann am Ende die Katastrophe an. Er kann nicht anders. Wir hören aus Jeremia 25.
Der Prophet Jeremia sprach zu dem ganzen Volk von Juda und zu allen Bürgern Jerusalems. Vom 13. Jahr des Josia an, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, ist des Herrn Wort zu mir geschehen bis auf diesen Tag, und ich habe zu euch nun 23 Jahre lang immer wieder gepredigt, aber ihr habt nicht gehört. Darum, so spricht der Herr Zebaoth, weil ihr denn meine Worte nicht gehört habt, siehe, so will ich ausschicken und kommen lassen alle Völker des Nordens, spricht der Herr, auch mein Knecht Nebukadnezar, den König von Babel, und will sie bringen über dies Land und über seine Bewohner und über alle diese Völker ringsum und will an ihnen den Bann vollstrecken und sie zum Entsetzen und zum Spott und zur ewigen Wüste machen und will wegnehmen allen fröhlichen Gesang, die Stimme des Bräutigams und der Braut, das Geräusch der Mühle und das Licht der Lampe. Dies ganze Land soll wüst und zerstört liegen, und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre.
Ich habe gepredigt 23 Jahre lang, ihr habt nicht gehört. Und jetzt soll es passieren, das ganze Land soll wüst leben, alles Leben soll am Ende kommen, nichts Schönes mehr, nichts, worüber man sich freuen kann, keine Betriebsamkeit mehr, das ganze Land soll wüst liegen. Ja, und wir wissen aus der Geschichte, genau so ist es dann gekommen. Nicht die Babylonier sind in das Land eingefallen und da Gott seine schützende Hand weggezogen hatte, gab es niemand mehr, der diese aggressive Großmacht aufhalten konnte. Damit war das Schicksal Judas und Jerusalems besiegelt. Jerusalem wird erobert, die Truppen von Nebukadnezar dringen in Jerusalem ein, reißen alles nieder und vor allen Dingen, sie zerstören sogar den Tempel und damit sozusagen den Ort der Gegenwart Gottes. Und das ist sozusagen genau das, was Jeremia sozusagen sein Leben lang angekündigt hatte und weil man ihm nicht zugehört hatte, ist genau das, was jetzt auch passiert. Und wir können uns eigentlich gar nicht vorstellen, was das für eine Katastrophe gewesen sein muss für die Menschen da. Einmal natürlich das ganze Land verwüstet, zerstört, der ganze Verlust an Eigentum, die ganzen toten Menschen, das entvölkerte Land, das ist ja schon schlimm genug. Aber wir müssen uns ja vor Augen halten, es war ja das Land, was Gott ja schon Abraham verheißen hatte, wo er eigentlich Gottes Verheißung drauf lag. Und dieses Land ist nun plötzlich weg, es ist verspielt. Und es ist nicht nur das Land, es ist auch der Ort der Gegenwart Gottes, dieser Tempel, wo ja das Allerheiligste so ein Stück Himmel auf Erden war, wo Gottes Gegenwart ja vorhanden war, dass dieser Ort der Gegenwart Gottes nun wirklich völlig vernichtet war von heidnischen Soldaten und nichts mehr da war, sozusagen das wirkte so, als wenn jetzt wirklich alles aus ist, die Beziehung mit Gott ist zu Ende. Es ist verdient, aber es ist eine absolute Katastrophe. Und so lesen wir dann ja in der Bibel, wie die dann weggeführten Menschen, nach Babylon dann ins Exil gebracht wurden, wie sie dann beten und sagen, an den Wassern Babylons saßen wir und weinten, als wir an Zion dachten. Es bleibt nichts als Tränen. Ja, und auch Jeremia hatte unter seiner eigenen Botschaft zu leiden, dass er sozusagen all diese Bußaufrufe verkünden musste, dass er Gericht ankünden musste. Das hat ihm persönlich so zugesetzt, nicht, dass wir hier in seinem Buch lesen, dass er so weit kam, dass er sagte, ich verfluche den Tag meiner Geburt. Er hatte sich gewünscht, nie geboren zu sein, um dann eben nicht den Menschen hier diese schlimme Botschaft überbringen zu müssen. So sehr hat er selber darunter gelitten. Ich habe euch jetzt diese Vorgeschichte unseres Textes deshalb so ausführlich erklärt und erzählt, nicht weil wir diese Vorgeschichte einfach kennen müssen, um zu verstehen, wie unglaublich diese Verheißungen Gottes sind, die jetzt sozusagen mitten am Tiefpunkt und in der größten Dunkelheit Gott durch Jeremia an sein Volk ausrichtet. Gott sagt diesen Menschen nämlich, es ist überhaupt nicht vorbei. Meine Geschichte mit euch ist nicht zu Ende. Sie wird weitergehen. Es sieht für euch alles so aus, als wenn ihr alles verloren habt. Aber ich bin noch lange nicht am Ende mit euch. Ich werde etwas Neues machen. Ich werde einen neuen Bund schaffen und ich werde mit euch einen neuen Bund schließen. Und dieser neue Bund, der wird dann völlig anders sein als der alte Bund. Und dann heißt es dann, ich werde euer Volk sein und ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Ich werde alles wieder so machen, wie es eigentlich sein sollte. Nicht ihr schafft das, ich werde das tun, ich Gott. Und das, was Gott seinem Volk hier verheißt, Das sind eben drei Dinge. Erstens, Gott sagt, ich werde mein Gesetz in euer Herz schreiben. Ich werde also dafür sorgen, dass es nicht mehr so sein wird wie in dem alten Bund, dass ihr über 600 Gebote auf eine Rolle bekommt und die müsst ihr dann auswendig lernen und ihr müsst euren Willen dann zusammennehmen, um die dann auch wirklich einzuhalten. Und daran war Israel ja immer und immer wieder gescheitert. Ich werde das in euer Herz schreiben. Das heißt, es wird so sein, dass ihr das inwendig einfach wissen werdet, was gut und was richtig ist. Und ihr werdet in der Lage sein, sozusagen das auch tatsächlich dann zu tun. Ihr werdet von alleine sozusagen dann sozusagen das tun, was Gottes Wille ist. Das werde ich machen. Das Zweite ist, was Gott sagt, es werden mich alle kennen, groß und klein. So, das bedeutet doch, Gott kennen. Das ist ja mehr als einfach nur etwas über Gott an Wahrheit wissen. Das heißt ja, jemanden kennen, dann hat man eine persönliche Beziehung. Das heißt, ihr alle, die Großen und die Kleinen, jeder Einzelne wird in einer persönlichen Beziehung zu Gott leben. Das wird passieren, sozusagen. Und das ist tatsächlich sozusagen dann etwas ganz anderes als im alten Bund, wo ja die Beziehung zu Gott immer indirekt war. Sie lief eben über das Einhalten von Geboten, über Opfer, über den priesterlichen Dienst, aber es war keine direkte Beziehung zu Gott. Und hier heißt es jetzt, nein, es wird ganz anders sein, nicht ihr werdet mich kennen. Und die Voraussetzung dafür ist, nicht, dass Gott sagt, ich werde eurer Missetaten nimmermehr gedenken. Ich werde euch eure Sünden vergeben. Das heißt, Gott wird sein Volk so ansehen, als wenn es niemals Sünde getan hätte. Sagt, ich denke da einfach nicht mehr dran. Ich lösche das aus meinem Gedächtnis. Es ist weg, es ist verschwunden. Und all das sozusagen gipfelt dann in der Aussage, dass Gott dann eben zu seinem Volk sagt, ja, ihr werdet mein Volk sein, ich werde euer Gott sein. Wir werden wieder in einer geheilten Beziehung zueinander leben und alles wird wieder so sein, wie es sein sollte und ich werde das machen. So, und diese Verheißung, wie gesagt, die erreicht das Volk Israel an seinem absoluten Tiefpunkt, als man es am wenigsten erwarten kann. So, und für uns ist natürlich jetzt die Frage, wie kommt es denn plötzlich zu diesem großen Umschwung, dass aus Gericht und Zorn plötzlich Zusage und Verheißung und Heil wird. Hat sich in Israel etwas geändert? Hat das Volk irgendwie Buße getan und tatsächlich das getan, was Jeremia sagte? Bessert euch? Nein, wir lesen davon gar nichts, überhaupt nichts in der Bibel. Aber es gibt etwas anderes, was wir lesen. Und der Schlüssel zum Verständnis, was hier passiert ist, der steht tatsächlich in einem Vers, ein paar Verse vor unserem Predigttext. Und das ist einer der bemerkenswertesten Verse, den ich im ganzen Alten Testament kenne. Das ist aus Jeremia 31, der 20. Vers. Andi, wenn du uns den mal einblenden könntest. Ich lese uns ihn einmal vor. Da sagt Gott, ist nicht Ephraim mein teurer Sohn und mein liebes Kind? Ephraim ist ja einer der Stämme des Nordreichs und Ephraim steht hier sozusagen stellvertretend für das ganze Volk Israel, Nordreich und Südreich. Und da sagt Gott, so oft ich ihm auch drohe, muss ich doch seiner gedenken. Darum bricht mir das Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss, spricht der Herr. Das sind bemerkenswerte Worte, die wir hier lesen, denn das Buch Jeremia wagt es tatsächlich, uns hier einen Blick werfen zu lassen in das Innerste Gottes. Und es zeigt uns diese ganze Zerrissenheit, die Gott selber spürt. Und der hebräische Text, ich kann leider kein Hebräisch, aber ich habe es halt gelesen, sozusagen spricht ja eine ganz starke und emotionale Sprache, die zeigt selber, wie aufgewühlt Gott tatsächlich ist. Und ja, sagt, es bricht mir mein Herz. Eigentlich wäre das Gericht über Israel ja so verdient, aber ich kann es gar nicht übers Herz bringen. Es bricht mir das Herz, wenn ich sehe, wie mein Volk leidet. Und ist Ephraim nicht mein teurer Sohn und mein liebes Kind? Wir wissen, wie das mit Kindern ist. Kinder können Eltern ganz schön Not machen und Kinder, die in der Pubertät sind, ihr kennt das wahrscheinlich alle, können Eltern wirklich zur Verzweiflung bringen. Aber kein Elternteil würde sich deshalb von seinem Kind lossagen und es weniger lieb haben. Und genau dieses Bild sozusagen verwendet hier das Buch Jeremia, um uns einfach Gottes Beziehung zu uns so richtig vor Augen treten zu lassen. Und ich glaube, das können wir uns gar nicht stark genug verinnerlichen. Ja, das Alte Testament redet eindeutig von Gericht. Es redet von Gottes Gerechtigkeit, von Gottes Heiligkeit, es redet von Gottes Zorn. Und gerade das Buch Jeremia ist tatsächlich ein Buch, das ganz klar verdeutlicht, dass Abwendung von Gott tatsächlich Konsequenzen hat. Aber über all dem steht das, was wir hier lesen, Gottes Erbarmen, das am Ende immer siegt, immer. Und das ist tatsächlich eine der bemerkenswertesten Aussagen, die wir hier mitnehmen können. Bei aller Heiligkeit, Gerechtigkeit Gottes, Gottes Barmherzigkeit ist stärker. Und das ist sozusagen etwas, was wir dann auch tatsächlich im Neuen Testament immer wieder finden. Nicht, dass auch hier uns gesagt wird, am Ende, ja, Gottes Treue ist einfach größer als unsere Untreue. Nicht, da heißt es im 2. Timotheusbrief, sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich nicht verleugnen. Gott kann sich nicht verleugnen und deshalb sozusagen bleibt er uns treu, egal wie untreu wir ihm werden mögen. Gott wendet sich den Menschen zu und ja, und wie ist Gott denn, dass er sich treu bleibt? Das Alte Testament sagt uns ja an 7-mal in der gleichen Formulierung, wie Gott ist. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. So ist Gott und er kann sich da nicht untreu werden. Und das Neue Testament spitzt das noch weiter zu. Im Brief des Johannes finden wir 2-mal eine Formulierung, die das Ganze auf 3 Worte eindampft. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und genau dies führt dazu, dass wir hier sozusagen mitten in einer Zeit, wo es eigentlich um Gericht geht, wo dieses Gericht noch so verdient wäre, wo Gottes Liebe sich nochmal Bahn bricht und wo Gott sagt, meine Geschichte mit euch ist nicht zu Ende, ich werde einen neuen Bund mit euch schließen und dann wird alles ganz anders sein. Ja, diese Zusage an das Volk Israel sozusagen hat begonnen sich zu erfüllen, als Gott sein Volk dann aus der babylonischen Gefangenschaft zurückbrachte, als es dann diesen Neuanfang in dem zerstörten Jerusalem gab. Wir können das in der Bibel, im Alten Testament, in den Büchern Esra und Nehemia lesen, wie dann so ein kleiner Neuanfang sozusagen dann ja davor genommen wird, wie dann der Tempel wieder neu gebaut wird, nicht mehr so schön und prächtig wie der alte, aber es ist wieder ein Tempel, wo wieder Gottesdienste gefeiert werden, die Stadtmauern werden wieder aufgebaut, Jerusalem wird wieder aufgebaut und vor allen Dingen, man wendet sich wieder Gott zu. Die ganze Tora, das heißt das mosaische Gesetz wird verlesen und das ganze Volk verpflichtet sich darauf, das einzuhalten. Das ist alles dann passiert, eben nachdem dann die babylonische Gefangenschaft zu Ende ging und als dann so dieser Neuanfang so um das Jahr 500 dann in Jerusalem stattfinden konnte. Und dennoch glaube ich dass halt eben diese Verheißung, die Gott hier gegeben hat, im vollen Umfang auch für sein Volk noch nicht erfüllt ist, dass auch sein Volk darauf noch wartet. Aber immerhin, sozusagen, Gott schenkt etwas Neues und er lässt keinen Zweifel daran, es wird einen neuen Bund geben. Siehe, es kommt die Zeit auch für Israel. Ja, und wir Christen können sozusagen diesen Text noch einmal mit ganz anderen Augen lesen. Denn es ist ja tatsächlich so, dass Jesus diesen Text an einer ganz entscheidenden Stelle zitiert. Ich habe es gerade schon erwähnt, nämlich beim Abendmahl, als er seine Jünger vor seiner Kreuzigung zusammenholte, um mit seinen Jüngern eben das Abendmahl zu feiern. Und da hat Jesus ja diese bekannten Worte gesprochen. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft er daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Jesus sagt also hier, mein Blut, das ist sozusagen das, was diesen neuen Bund begründet wird. Und dieser neue Bund, der ist jetzt da, der ist jetzt Realität. Und ich gebe euch sozusagen eben hier das Zeichen des Abendmahls, dafür, dass ihr euch immer wieder daran erinnern werdet, nicht, dass das jetzt sozusagen dann erfüllt ist. Und so hat Jesus diese Verheißung auf sich bezogen und gesagt, dieser neue Bund, der ist jetzt in mir erfüllt. Lass uns noch einmal ins Gedächtnis rufen, was es genau war, was Gott seinem Volk hier ankündigt. Das erste war ja, ich will das Gesetz in euer Herz schreiben. Und das ist sozusagen eine Formulierung, die finden wir in ganz ähnlicher Weise eben auch an anderen Stellen, auch im Neuen Testament. Gott schreibt sein Gesetz, das, was er von uns möchte, in unser Herz hinein. Das hat Paulus an einer Stelle mal mit anderen Worten gesagt. Nicht? Da hat er dann im 2. Korintherbrief geschrieben, es ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischliche Tafeln eurer Herzen. Also Gottes Geist schreibt sein Gesetz in unsere Herzen hinein, sodass erfüllt ist, was damals bei Jeremia stand, nämlich Gott gibt sein Gesetz in unser Herz. Das heißt, da, wo wir Gottes Geist an uns arbeiten, an uns wirken lassen, da verändert er uns, da macht er uns so, dass wir dem immer ähnlicher werden, wie Gott uns haben wollte. Wir lesen ja im Galaterbrief, was das ganz konkret heißt, was das für Früchte sind, die dieser Geist bei uns hervorbringen wird. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung, all diese Dinge, nicht so sagen, sind das, was Gottes Geist uns an Veränderungen schenkt, wenn wir dem Geist Gottes dann eben Raum geben. Das Zweite, was hier verheißen war in diesem Text, war, es werden mich alle kennen, klein und groß. Und auch das sehen wir ja in Jesus Christus als erfüllt. Durch Jesus Christus können wir jetzt in einer direkten Beziehung zu Gott leben. Jesus ist in uns durch den Heiligen Geist. Da ist nichts mehr, was wir als Vermittler brauchen. Wir kennen Gott und wir rechnen mit seiner Anwesenheit in unserem Leben, wenn wir Gottesdienste feiern. Wir wissen nicht etwas über Gott, wir kennen ihn. Wir haben eine Beziehung zu ihm. Und das ist sozusagen etwas, was uns bei Jeremia schon verheißen ist und was sich dann in diesem neuen Bund dann eben erfüllt. Sozusagen hier ist es dann sozusagen dann tatsächlich so, nicht, dass wir an dieser Stelle ja durch diese Beziehung mit Gott das sozusagen, was hier im Alten Testament steht, wirklich erfüllt sehen. Und auch hier finden wir wieder Beispiele, wo dann auch in den Briefen derselbe Sachverhalt in ganz ähnlichen Worten dann beschrieben ist. Nicht? Und dass wir Gott kennen, das liegt natürlich daran, dass Gott uns unsere Sünden vergibt. Nur das ist überhaupt der Weg dazu. Nicht? Und so schreibt Johannes dann im ersten seinen Brief, liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Also, Jeremia spricht von klein und groß, Johannes spricht von den Söhnen und von den Vätern und alle werden Gott erkennen, weil ihnen die Sünde vergeben ist. Und Sünde vergeben, das ist ja bei Jeremia so wunderschön beschrieben, heißt tatsächlich nicht einfach nur, dass Gott sagt, ist in Ordnung, Gott sagt, ich will ihrer Missetat nicht mehr gedenken. Ich will überhaupt nicht mehr daran denken. Ich will euch so behandeln, als wenn das aus meinem Gedächtnis gelöscht wäre, als wenn das alles weg wäre. Ich werde da nicht mehr dran denken. Es ist erledigt, ein für alle Mal, durch die Tat Jesu Christi. Und dann gibt es sozusagen noch einen weiteren Punkt, nicht, den wir dann aus diesem Text bei Jeremia fast wörtlich im Neuen Testament wiederfinden. Wir erinnern uns, dass dieser Text bei Jeremia damit schloss, dass Gott sagt, sie werden mein Volk sein, ich will ihr Gott sein. Und wisst ihr, wann sich das erfüllt? Das erfüllt sich bei uns auf den letzten Seiten der Bibel, nicht, da wo Gott diese neue Welt beschreibt, das neue Jerusalem. Und da heißt es dann in der Offenbarung, in Offenbarung 21, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, sieh da, die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Da haben wir fast wörtlich die Formulierung hier aus Jeremia. Nur, wir werden jetzt nicht mehr nur ein Volk sein, das eine auserwählte Volk, sondern wir werden seine Völker sein. Und die Offenbarung spricht von unübersehbaren Scharen von Menschen, nicht die dann sozusagen in Gottes neuer Welt dabei sein werden. Und hier heißt es dann, er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Er wird ihr Gott sein. Von daher, lasst uns also zusammenfassen. Diese Verheißung des Jeremia erreicht sozusagen sein Volk in seiner tiefsten und dunkelsten Stunde. Und Gott sagt, meine Geschichte ist nicht zu Ende. Ich werde einen neuen Bund mit euch schließen. Und dieser Bund wird so aussehen, dass das Gesetz in eure Herzen geschrieben ist. Es werden mich alle kennen. Die Sünde von allen Menschen wird vergeben sein. Das Volk Israel wartet sicherlich noch auf die volle Erfüllung dieser Verheißung. Und auch wir Christen warten noch auf die volle Erfüllung der Verheißung. Aber für uns hat das schon begonnen, nicht? Und Jesus hat uns zum Zeichen dieses neuen Bunds, der schon da ist, genau das Abendmahl gegeben, das wir dann heute miteinander feiern werden. Von daher, lasst uns einfach nochmal auf diese Worte des Jeremia hören und lasst uns einfach als Zusage verstehen für das, was Jesus für uns getan hat. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner mehr den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Amen.